Es ist eigentlich schade, dass es in der Bibel gar keine Stelle gibt, in der von einem lachenden oder scherzenmachenden Jesus die Rede ist. Auch auf den Bildern, die man meistens sieht, also ich kenne keins, auf dem er wirklich lacht, mal lächelt, mal mild lächelt, wenn Kinder da sind. Aber meistens wird Jesus sehr ernst oder nachdenklich dargestellt. Und trotzdem kann ich mir gut vorstellen, dass Jesus auch lachte, vielleicht auf der Hochzeit, als er damit gefeiert hat. Und ich glaube auch, dass er eine ganze Portion Humor hatte. Zumindest kann ich mir das gut vorstellen, wenn ich so an diese kleine Episode aus dem heutigen Predigttext denke. Jesus war mal wieder mit seinen Jüngern unterwegs nach Jerusalem und ich stelle mir vor, dass sie über vieles miteinander sprachen. Vielleicht das ein oder andere wirklich Smalltalk, wie wir das heute nennen, und auch ernste Dinge. Da kommen wir später nochmal drauf. Es war vielleicht ein munteres Hin und Her. Und dann sitzen sie im Schatten unter einem Baum und machen Rast. Und dann geschah Folgendes. Die Apostel sprachen zu dem Herrn, mehre uns den Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, entwurzle dich und pflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Nun habe ich eine ausgeprägte Fantasie und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie das aussieht, wenn so ein Maulbeerbaum durch die Gegend fliegt und dann im Meer landet. Aber es war auch deutlich, die Mücke gegen den Elefanten. Eine Stecknadel im Heuhaufen. Einfach unmöglich, unvergleichbar. Jenseits von allem, was wir uns vorstellen können. Aber doch sehr deutlich. Das Senfkorn, das war damals sprichwörtlich so, dass man sagte, etwas ist klein wie ein Senfkorn. Und es ging meistens um diese kleinen schwarzen Senfkörner, die kleiner sind als ein Millimeter im Durchmesser. Jedes Kind wusste, wie so ein Senfkorn aussieht. So fast wie ein Nichts. Da musste man schon sehr genau gucken, um das zu sehen. Und auch den Maulbeerfeigenbaum kannte jeder. Also ich habe noch keinen in echt gesehen. Vielleicht der ein oder andere, der viel unterwegs ist in der Welt. Und dieser Maulbeerbaum, der kann bis zu 15 Metern hoch werden. Das ist schon eine ganze Menge. Und er ist ein sehr stark wurzeltreibender Baum. Es war verboten, einen Maulbeerbaum näher als 25 Meter an ein anderes Haus, an einen anderen Brunnen zu bauen, weil er diesen Brunnen zerstört hätte mit seinen Wurzeln. Den einfach rauszureißen, das war nicht möglich. Das ging nicht. Der war so fest, selbst wenn man versucht, eine gut verwurzelte Distel rauszureißen, ist das für mich schon eine Herausforderung, wenn die groß ist und tief. Könnte bei manchen bestimmt besser, aber ich ziehe da manchmal ganz schön heftig. Man konnte auf so einem Baum prächtig klettern. Der war einfach beeindruckend. Das wusste auch jeder. Und wenn man dann dieses winzige Senfkörnchen sieht und den Maulbeerbaum, und da soll der Maulbeerbaum rausgehen von, das geht nicht. Bewegt nur durch den Glauben, der so klein ist wie ein Senfkorn. Da braucht man schon Fantasie, vielleicht auch ein bisschen Humor, um als das als Beispiel zu nehmen. Um aber zu wissen, was eigentlich dazu führte, dass die Jünger diese Frage stellten, möchte ich den Text noch einmal im Gesamten lesen. Er sprach zu seinen Jüngern, es ist unmöglich, dass nicht Verführungen kommen. Wehe aber dem, durch die sie kommen. Es wäre ihm nützlicher, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde, als dass er einem dieser Kleinen Anlass zur Sünde gibt. Habt Acht auf euch selbst. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er es bereut, dann vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag an dir sündigt und siebenmal zu dir umkehrt und spricht, ich bereue es, so sollst du ihm vergeben. Und die Apostel sprachen zu dem Herrn, mehre uns den Glauben. Der Herr aber sprach, Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, entwurzle dich und pflanze dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Jesus spricht mit seinen Jüngern über die Zukunft. Und es hat sicherlich nicht nur die Jünger damals betroffen, sondern das gilt auch für uns heute. Für uns, die wir heute mit Jesus auf dem Weg sind, Jünger Jesus sind. Und dann geht es Jesus gar nicht um Panikmache, obwohl das ja schon sehr beeindruckend ist, wenn mir jemand sagt, bevor du da was verkehrt machst, wenn du da was verkehrt machst, dann ist das, würdest du als Meer geworfen würde und einen Mühlstein um den Hals kriegen. Das ist nicht schön, wenn diese Vorstellung. Und es kann auch Angst machen. Aber das ist nicht das, was Jesus will. Sondern er warnt. Und wenn ich so in unsere heutige Zeit gucke, wir als Christen, es gibt so viele Strömungen, es gibt so vieles, was sich christlich nennt. Und ich glaube schon, dass wir da die Aufgabe haben, zu prüfen, wo ist Jesus wirklich der Herr? Da geht es nicht um verschiedene Ausdrucksformen. Da geht es wirklich um das, was Inhalt ist. Ob das, was gesagt, was getan wird, dem entspricht, was in Gottes Wort steht. Da haben wir Christen auch heute noch die Aufgabe, wachsam zu sein. Auf der einen Seite nicht voreilig zu verurteilen, auf der anderen Seite aber dennoch zu prüfen. Und wenn wir sehen, dass da was in eine Richtung geht, die nicht gut und nicht so ist, wie Gott sie in der Bibel beschreibt, dann haben wir, da bin ich sicher, auch die Aufgabe, Einhalt zu gebieten. Was sagen wir Menschen, die uns nach dem Evangelium fragen? Menschen, die auf der Suche sind. Was sagen wir ihnen? Helfen wir ihnen auf dem Weg zu Gott? Oder gehen wir so mit ihnen um, dass sie lieber Reis ausnehmen vor uns Christen? Wie gehen wir mit den Menschen um, die bereits Christen sind, mit denen wir zusammenleben in der Gemeinde? Das gilt für jeden für uns und ich denke ganz besonders für die, die vielleicht auch Verantwortung tragen. Als Jünger Jesu haben wir eine riesengroße Verantwortung und derer sollten wir uns bewusst sein. Und dann die Sache mit der Vergebung, das ist gar nicht so einfach. Es ist leicht ausgesprochen, ja, ich vergebe dir, aber was macht das mit mir, meinem Herzen? Habe ich nicht doch noch Groll? Also mir fällt es nicht leicht. Es gibt Dinge, die ich vergeben möchte und die immer wieder hochkommen, wo ich immer wieder zu Gott muss. Wenn man das so hört, dann ist es kein Wunder, dass die Jünger Jesus bitten, ihren Glauben zu vermehren und zu stärken. Und wenn wir auf den Text geachtet haben, dann fällt uns vielleicht auf oder ist euch vielleicht auch aufgefallen, dass am Anfang, als Jesus die Jünger warnte, auch wirklich von den Jüngern die Rede war. Als es um die Vermehrung des Glaubens ging, wird von den Aposteln gesprochen. Ich fand das ganz auffällig, denn die Jünger, das ist so diese Bedeutung, folgen ihrem Herrn nach. Die Apostel aber sind die, die gesandt werden. Die gesandt werden, etwas zu tun. Und da ist, glaube ich, die Stärkung des Glaubens besonders wichtig. Wikipedia differenziert Glaube und Glauben. Ich war da mal drauf und habe mal geguckt, was schreiben die eigentlich, so was Glaube bedeutet. Das eine ist dieses Fürwahrhalten. Das andere ist der Glaube als Vertrauen, sich einlassen und verlassen auf Gott. Ich möchte da noch was hinzufügen. Auf der einen Seite ist dieser Glaube, zu glauben, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, dass Jesus für uns gestorben ist, dass wir durch ihn erlöst sind. Das steht und es bleibt fest. Ich denke, das ist auch nicht das Hauptproblem in diesem Text. Hier geht es um den Glauben, der das Vertrauen in Jesus, in Gott beinhaltet und der uns als Jünger auch handlungsfähig macht. Und dann kommen sie zu Jesus und sagen, hilf uns, dass unser Glaube stärker wird. Ein großer Glaube, ja, das wäre doch gut. Ein Glaube, der durch nichts zu erschüttern ist. Wir haben eben von Annette auch gehört, dass wir so leicht vergessen, was Gott Gutes in unserem Leben getan hat. Und wenn jeder so einen Augenblick zurückdenkt, wo Gott wirklich gehandelt hat, wo Gutes passiert ist, wo wir bewahrt worden sind, durchgeführt worden sind, gehalten worden sind und wo wirklich vielleicht auch Heilung geschehen ist im Leben von uns oder von den Menschen, die uns nahestehen. Und dann macht euch mal bewusst, wie es euch geht oder ging im nächsten Augenblick, als alles wieder schlimm war. Wie leicht vergessen wir dann die guten Dinge, die Gott bereits getan hat in unserem Leben. Und wie leicht neigen wir dann dazu, doch wieder zu verzweifeln. Wenn ich bete und trotzdem geht alles schief und weiter bete, zu Gott rufe und ich habe den Eindruck, der hört das gar nicht. Da kommt nichts. Und das, obwohl ich doch so fleißig bete. Wie gesagt, ich denke, viele von uns haben das schon erlebt. Ich jedenfalls kenne diese Situation. Und dann tauchen vor meinem inneren Auge auch manchmal die großen Männer und Frauen des christlichen Glaubens auf. Die sogenannten Glaubenshelden, über die Bücher geschrieben werden. Zum Beispiel Hermann Franke, der mit ganz wenig Geld in der Tasche anfing, ein Waisenhaus zu bauen. Darauf vertraute und glaubte, dass ihm das gelingt. Und da wurde dann später eine große Einrichtung draus. Mutter Teresa, Nelson Mandela, Dietrich Bonhoeffer. Solch einen Glauben müsste man haben. Ihnen schreiben wir doch einen großen Glauben zu, der nicht, durch nichts zu erschüttern war. Und manchmal, wenn ich sowas lese, dann wünsche ich mir das auf der einen Seite, gerade vielleicht sogar so ein bisschen ins Schwärmen. Das wäre toll, wenn du so glauben könntest und nicht so ein Hasenfuß wärst. Aber andererseits fühle ich mich dann manchmal auch ganz klein und mickrig und denke, das schaffe ich nie. Ich nicht. Mit seinem Bild von dem Baum, der durch die Lüfte schwebt und dem Senfkorn, rückt Jesus das für mich wieder ein bisschen zurecht. Nicht nur ein bisschen, er rückt es eigentlich wieder gerade. Er versenkt meine Ambitionen, eine supergläubig zu werden und das einen super Glauben zu haben, direkt mit ins Meer. Ich brauche keinen großen Glauben. Wir brauchen keinen großen, stärkeren oder besseren Glauben. Es geht doch beim Glauben gar nicht um das, was wir können. Nicht um die Kraft, die jeder von uns hat. Es geht um Gott. Wir brauchen keinen großen Glauben. Wir brauchen einen Glauben an einen großen Gott. Aber warum fällt uns das so schwer? Ich kann mir vorstellen, ich weiß das aus eigener Erfahrung, ich kann oft ganz schwer loslassen. Erstmal versuche ich das selbst. Erstmal muss ich das selber in Bewegung bringen. Wenn ich das nicht aktiv durch mein Handeln kann, dann aber wenigstens das Gescheites beten. Aber ganz ehrlich, ja, wir sollen zu Gott kommen, wir sollen ihn bitten, wir sollen ihm alles bringen. Aber ob ich jetzt ein Gebet spreche, das wirklich in jedem Roman, in jedem guten Buch bestehen könnte, oder ob ich einfach nur stammelnd sage, ja, hilf, das ist nicht das Wesentliche. Es kommt darauf, dass ich auch mit Vertrauen zu Gott gehe und ihm sage, ich kann das nicht, aber du kannst es. Wenn wir an diesen großen Gott glauben und uns an ihn wenden und wirklich wissen, dass wir nichts können, dass wir es nicht schaffen können, dann geben wir auch die Kontrolle auf. Gott will nicht mehr als unser Vertrauen und unsere Liebe und die ganz echt, von ganzem Herzen, nicht nur mit den Lippen. Und es geht auch nicht um einen Glaubenswettkampf, wer wohl den besseren, den stärkeren, den größeren Glauben hat. Damit hat Glaube nichts zu tun, das macht uns nur Stress und lässt uns schlecht fühlen. Ist noch gar nicht so lange her, da habe ich im Fernsehen eine Predigerin gesehen, die immer wiederholte, wie wichtig es sei, einen großen und starken Glauben zu haben. Und dann werde auch der Rest des Lebens gelingen. Sie habe es dadurch geschafft, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen und zu besiegen. Ich hoffe eigentlich, dass es nur schlecht übersetzt war. Denn ich bin ganz gewiss, dass es nicht ihr großer Glaube war, sondern unser großer Gott, der ihre Vergangenheit heilen ließ. Und wir haben einen souveränen Gott. Wir haben einen Gott, der weiß, ja, der viel mehr weiß, als wir uns vorstellen können, was wichtig und was für uns dran ist. Und deswegen ist das auch kein Rezept, das für jeden gilt. Vielleicht kann es sein, dass der eine damit seine Vergangenheit überwunden hat und der andere sein ganzes Leben lang immer wieder damit konfrontiert wird, aber gerade dadurch für andere Menschen zum Segen wird. Das zu entscheiden, liegt nicht an uns. Es ist nicht unser Glaube, der heilt, unser Supergebet, sondern es ist Gott, der das tut, nach seinem Willen. Wie es gut ist, und das auch dann, wenn wir es manchmal überhaupt nicht verstehen. Eine Frau erzählte, dass sie sich von ihrem Mann getrennt habe. Sie hatten eine bewusst christliche Ehe geführt und waren sogar einige Zeit beruflich in einem Glaubenswerk tätig. Und dann sagte sie, sie sei an dieser Frömmigkeit fast erstickt. Dieses immer noch mehr glauben, immer noch besser werden, immer noch intensiver beten und noch besser missionieren. Sie habe es einfach nicht mehr ausgehalten. Sie haben auch versucht, das klarzumachen, aber ihr Mann habe das nicht verstanden. Und dann sei sie gegangen, habe dann eine Gemeinde gefunden, wo sie einfach so sein durfte, wie sie ist und glauben dürfte. Mit ihrem kleinen Glauben, so wie sie es kann. Und das tue ihr gut und sei wohltuend. Und sie hofft einfach darauf, dass ihre Ehe nicht ganz zerbricht und dass sie damit wieder anfangen können. Gott möchte nicht, dass unser Glaube nur Stress ist. Er möchte, dass wir im Vertrauen zu ihm kommen. Dass wir ihm vertrauen. Und Vertrauen lässt sich nicht machen oder erzwingen von uns. Es ist einfach da. Ein Kind vertraut seinen Eltern. Es ist fest davon überzeugt, dass sie es lieb haben und dass es jederzeit dahin gehen kann, dass sie für es sorgen. Gerade diese Kleinen, die sind sich da ganz sicher. Machen sich keine Gedanken darüber. Und es macht sich schon erst recht keinen Stress, ob das vielleicht mehr oder weniger Vertrauen sein müsste. Und um diese Echtheit des Vertrauens geht es auch Jesus. Und da ist es egal, wie es beschaffen ist. Kurz, lang, dick, dünn, schwach oder stark oder wie auch immer. Echt muss es sein. Und jedem, der etwas anderes sagt, der sagt, du musst mehr glauben und intensiver beten, dem können wir sagen, du, wir brauchen keinen großen Glauben. Wir haben einen großen Gott. Und an diesen Gott will ich glauben, mit dem, was ich kann, so wie ich bin. Wir sollten nicht diesen Blick verlieren auf das, was Glaube wirklich ist. Auf Gott und was es wirklich heißt, zu vertrauen. Wir sollten nicht den Blick verlieren auf Gott. Und dem ist nichts unmöglich. Der freut sich über uns, wenn wir zu ihm kommen und vertrauensvoll unsere Hand in seine legen. Vielleicht zögernd, vielleicht ängstlich, aber echt. Und dann werden wir im Vertrauen immer wieder erleben, dass er bei uns ist. Und dann darf kommen, was kommt, weil er hält uns. Und mit unserem kleinen Glauben klammern wir uns an unseren großen Gott. Das hat auch Dietrich Bonhoeffer erfahren, den wir als einen dieser Glaubensgrößen einordnen mögen. Er selber hat sich gar nicht so gesehen. Und ich möchte etwas von ihm vorlesen. Er hat im Gefängnis, als er von vielen Selbstzweifeln geplagt war, ein ganz eigenes Bekenntnis geschrieben, dass Gott und den Menschen in gleicher Weise ernst nimmt und Gott doch ganz Gott sein lässt. Er schreibt, ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sich nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Schicksal ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Dieser Glaube ist aus schrecklichen und schmerzlichen Erfahrungen erwachsen. Kein großer Glaube, aber der Glaube an einen großen Gott, dem nicht zu groß und auch nicht zu klein ist, als dass er sich nicht darum kümmern könnte. Ein Gott, der nicht ohne den Menschen sein will. Und das heißt, dass er auch nicht ohne dich, nicht ohne mich sein will. Keiner von uns weiß, was uns das Leben noch zumuten wird, an Kummer und Leid, an Aufgaben. Wir können nur nach hinten schauen und sehen, was wir alles erfahren haben und wie oft wir Gutes erlebt haben. So wie wir in dem Vers am Anfang hörten, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir sind ja manchmal doch recht vergesslich. Vielleicht sind es die Kleinigkeiten im Alltag, die viel Geduld von uns erfordern. Vielleicht sind es Dinge, die uns erschrecken. Aufgaben, vor denen wir stehen und denken, oh je, das schaffe ich nie. Ich bin sicher, dass wir auch noch viele schöne Dinge erleben. Aber ganz gleich, wir können es angehen, selbst wenn unser Glaube kleiner als ein Senfkorn erscheint. Im Vertrauen auf den einen, den lebendigen Gott. Und er wird uns die Kraft geben, die wir brauchen. Nicht auf Vorrat, aber für jeden Tag und für jeden Augenblick. Wir werden nachher zum Abendmahl gehen, zum Tisch des Herrn. Und vielleicht ist das auch wieder eine Möglichkeit, das ganz neu mit Gott zu besprechen, ihm ganz neu zu sagen, ja, ich will dir vertrauen. Ich will dir vertrauen, auch da, wo ich jetzt unsicher bin, wo ich Angst habe, wo mein Glaube vielleicht viel zu klein ist. Aber ich will dir von ganzem Herzen vertrauen, ganz echt. Das wünsche ich uns. Amen.